Du hast Spritzwein zum Frühstück Staffel 2. Wenn du mehr über uns erfahren willst, findest du uns auf Instagram unter @spritzwein zum Frühstück. Wenn du uns weiter unterstützen willst, kannst du für tolle Vorteile auf patreon.com/spritzwein zum Frühstück offizieller Supporter werden. Viel Spaß beim Zuhören, natürlich wie immer, Umlaute ausgeschrieben.
Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge Spritzwein zum Frühstück. An alle, die sich eine Lighthearted Episode vorgestellt haben, euch muss ich leider gleich enttäuschen. Wir alle haben die Ereignisse in Amerika rund um den tragischen Mord an George Floyd mitverfolgen können in den Nachrichten, auf Social Media, in Gesprächen mit unseren Freunden und Verwandten. Und auch wir drei haben sehr viel darüber schon in der Vergangenheit geredet, in der Vergangenheit davon gehört und werden deswegen das Thema Rassismus in den USA, Polizeigewalt in den USA, aber vor allem auch die Implikationen für Österreich aufgreifen, diskutieren, behandeln und so versuchen, einen kleinen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, damit man vielleicht ein paar Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen kann, damit man sich bei Posts, die Freunde raushauen, die irgendwie die Geschichte behandeln, ein bisschen besser vorstellen kann, worum es da überhaupt gegangen ist und welche Zusammenhänge da wichtig sind. Und damit werde ich jetzt einfach mal anfangen. Ich beginne beim Ende des Civil Wars, des Bürgerkriegs 1865. Da wurde die Sklaverei nominell abgeschafft durch die Einführung des sogenannten 13th Amendment. Auf der Gegenseite wurde zur gleichen Zeit auch der KKK, der Ku Klux Klan, von abtrünnigen Veteranen der Verliererseite der Südstaaten, die gegen die Nordstaaten verloren haben, gegründet. Sogenannte Black Codes wurden von diesen Südstaaten dann auch eingeführt. Das sind Gesetze, die besagen, dass Schwarze jetzt heiraten können, Besitztümer haben können, aber dass sie nicht wählen können dürfen. Und auch nicht gegen Weiße vor Gericht aussagen können oder ohne Bewilligung arbeiten können. Das sind im Endeffekt Alibi-Gesetze, um weiterhin unterdrücken zu können. Mit Beginn der Reconstruction, also der Wiederangliederung der Südstaaten an die Nordstaaten, wurden diese Black Codes abgeschafft. Das Sentiment hat sich aber einfach weiter durchgezogen. Mit dem Ende der Reconstruction im Jahr 1877, die nicht hingehaut hat, waren dann viele Schwarze in den Städten. Und vor allem wegen Beschwerden der weißen Bevölkerung in diesen Städten, vor allem eben in den Südstaaten, gab es dann eine nochmalige Einführung und eine Verschärfung von Segregationsgesetzen. Das ist das, was wir oft nach wie vor vielleicht schon mal gehört haben mit geteilten Toiletten, geteilten Abteilen in öffentlichen Beförderungsmitteln etc. Diese Segregationsgesetze sind über eine sehr lange Zeit aufrechterhalten und diese Zeit möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Natürlich, wenn eine Gruppe unterdrückt wird, kommt glücklicherweise Aktivismus auf und in dieser Zeit nahm dieser frühe Aktivismus und die Menschenrechtsbewegung Fahrt auf. Drei Figuren, die da nennenswert sind, sind Ida B. Wells, die sich bereits 1889 geweigert hat, einen Whites-Only-Wagon der Straßenbahn zu verlassen und daraufhin eine Zeitung gegründet hat, die aber dann, aufgrund ihrer praktisch antirassistischen Inhalte schrecklicherweise aus den Südstaaten vertrieben wurde. Dann gibt es die Charlotte Hawkins Brown, die bereits mit 17 Jahren eine Lehrerin war, was ich ziemlich bewundernswert fand, und deren rein schwarze Schule eben aufgrund der Segregationsgesetze aber Zuschüsse verloren hat. Und sie beginnt dann im Endeffekt auf eigene Faust Spenden zu sammeln, gründet eine eigene Schule und ist somit die erste schwarze Frau, die in Amerika selbstständig eine schwarze Schule gegründet hat. Dann haben wir noch Isaiah Montgomery. Die Geschichte fand ich überhaupt Wahnsinn. Das ist ein ehemaliger Sklave, der 1887 aus Protest seine eigene rein African-American Stadt gegründet hat. Er hat mit anderen ehemaligen Sklaven die Wildnis besiedelt, Bäume gerodet und einfach Schulen errichtet, Bibliotheken und eine Bank gegründet. Das waren bereits frühe Zeichen einer Menschenrechtsbewegung und von praktisch im Endeffekt Aktivismus. Dieser frühe Aktivismus hat sich dann im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weiter zum Civil Rights Movement sozusagen verwandelt. weil die Diskriminierung natürlich weitergegangen ist. Es wurden schwarze Leute öffentlich gelyncht, obwohl das rechtlich nicht unbedingt verankert war, wurden die einfach teilweise, das wurde in den Zeitungen beworben und von der Polizei und von sämtlichen anderen rechtlichen Institutionen toleriert. Der Aktivismus wird dadurch natürlich lauter und man bekommt erstmals auch wirkliche Race Riots mit, also wirklich gewaltvolle Ausschreitungen auch, die sich einfach aus diesem jahrzehntelang angestockten Frust ergeben. Eine Periode, die in dieser Hinsicht ganz besonders erwähnenswert ist, ist der sogenannte Red Summer im Jahr 1919. Da gab es um die 25 Riots in wenigen Monaten. Das ist enorm viel für die damalige Zeit und das drückt, glaube ich, auch sehr gut die Wut aus, die damals geherrscht hat. Als dann die Great Depression gekommen ist natürlich, wir kennen das auch noch von heute, hat man natürlich sich irgendwie Sündenböcke gesucht, hat die in der schwarzen Bevölkerung gefunden. Die Lynchungen haben dadurch wahnsinnig schnell zugenommen und bis hin zum Zweiten Weltkrieg und auch während und nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die weiterhin zu. Diskriminierung hat nie aufgehört. Das Civil Rights Movement ist irgendwie entstanden und das ist auch das, was die meisten von euch kennen werden, als eine Frau namens Rosa Parks sich geweigert hat, ihren Sitz für einen weißen Mann aufzugeben. Die ist Bus gefahren, ein weißer Mann hat keinen Sitzplatz mehr gefunden und sie wurde gebeten, für ihn aufzustehen, was sie nicht getan hat. Sie wird daraufhin festgenommen und wahnsinnige Proteste sind die Folge. Sie wird deshalb auch als die Mutter der modernen Zivilrechtsbewegung bezeichnet. In Antwort auf ihre Festnahme wird die sogenannte Montgomery Improvement Association oder MIA gegründet und der Leiter, und da werden jetzt viele vielleicht einen Aha-Moment haben, ist Martin Luther King Jr. Es gibt viele Meilensteine und Rückschläge, auf die ich jetzt aufgrund des Rahmens leider nicht eingehen kann, aber der March on Washington sollte vielen ein Begriff sein, mit der berühmten Rede, wo Martin Luther King dann I have a dream sagt, gilt als der bekannteste Protest in dieser Hinsicht und einer der bedeutsamsten Momente gegen Rassismus und gegen Rassentrennung in Amerika. Die Proteste sind nach Jahren erfolgreich und es beginnt 1964 beginnen gewisse Civil Rights Laws, die diskriminierenden Gesetze zu ersetzen, bis dann 1968 mit der Einführung des Fair Housing Acts, kurz nach Martin Luther Kings tragischer Assassination, Schwarze und Weiße laut dem Gesetz wieder nominell gleichberechtigt sind. Im Gesetz wird keine Hautfarbe mehr erwähnt. Das heißt aber natürlich nicht, dass der Rassismus dann magisch verschwindet, leider Gottes. Die Bilanz dieser sogenannten Jim Crow Era, wie sie manchmal genannt wird, der Jim Crow Gesetze, ist ja... In dieser Zeit wurden über 4.400 schwarze Menschen öffentlich gelyncht, haben Polizeigewalt erfahren, Unterdrückung erfahren und zig Millionen wurden somit durch niedrige Gehälter, niederträchtige Arbeit, Segregation und Scapegoating diskriminiert und ausgebeutet. Obwohl die Gesetzestexte dann seit 1968 keine Hautfarbe mehr erwähnt haben, lässt die Interpretation natürlich leider nach wie vor Ungleichheit zu, vor allem die Interpretation durch die Polizei. Deswegen möchte ich jetzt den Zeitraum nach 1968 vor allem in Bezug auf die Polizeigewalt beleuchten. Der erste allgemein bekannte Fall, der auch wirklich für weltweite Aufruhr gesorgt hat, war 1979 bis 80 sind die Proteste gegangen. Ein Mann namens Arthur McDuffie, der von 12 Polizisten auf einmal in ein Koma geschlagen wurde, geprügelt wurde mit Schlagstöcken, weil er über eine rote Ampel gefahren ist. Später erliegt er dann im Spital seinen Verletzungen. Manche der Polizisten wurden zuerst festgenommen und 5 Monate später alle freigesprochen. Im Jahr 1991 wurde Rodney King wegen einer Geschwindigkeitsübertretung, sehr ähnlicher Fall, aufgehalten, aus seinem Auto gezerrt und von 4 Polizisten wiederholt getased und mit Schlagstöcken und Fäusten verprügelt. Er hat das ganz knapp überlebt, glücklicherweise. Die Polizisten wurden aber auch alle freigesprochen. ein paar jüngere Fälle und damit höre ich dann auch schon auf mit diesem kleinen geschichtlichen Exkurs. Einer der wichtigsten Fälle für die Bewegung, die Gegenbewegung, ist 2014 Michael Brown, ein Teenager, der von einem Polizisten erschossen wird, nachdem er eine Packung Zigarillos stiehlt. Es gibt zwar eine Auseinandersetzung, aber Michael Brown ist komplett unbewaffnet und versucht vor den Schüssen des Polizisten wegzulaufen, bis er ihn zweimal im Kopf trifft. Er liegt an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Der Körper wird über 4 Stunden lang auf der Straße liegen gelassen. Und bereits in der folgenden Woche, eine Woche nach dieser Tat, wird der Polizist komplett freigesprochen. Dieser extrem tragische Fall, vor allem weil das ein Teenager war, war dann der Auslöser für die Formierung der Black Lives Matter Bewegung, die es bis heute gibt und in deren Namen viele von uns, ich hoffe ihr auch, wenn ihr jetzt zuhört, demonstriert haben. Trayvon Martin, ein 17-jähriger Schüler, der ohne Grund und ohne Konfrontation erschossen wurde, weil er suspicious aussah. Ja. Der Mörder ist ein Neighborhood Watcher, also nicht mal ein Polizist gewesen. Der hat ihn nicht mal konfrontiert, sondern einfach aus 70 Yards Entfernung erschossen und er wurde freigesprochen. Ein weiterer bekannter Fall ist Tamir Rice, ein 12-jähriges Kind, 12 Jahre alt, das in einem Park mit einer falschen Pistole, mit irgendeiner Spritzpistole oder so, gespielt hat. Und er wurde innerhalb von 2 Sekunden nach dem Beginn der Konfrontation mit der Polizei erschossen. Der Polizist wurde auch freigesprochen. Breonna Taylor, eine 26-jährige EMT, also Rettungsbeisitzerin, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ja.
Sanitäterin,
wurde in ihrem Bett erschossen, liegend. Als die Polizisten im Zuge einer Ermittlung, die nichts mit ihr zu tun hatte, haben sich im Haus geirrt, das falsche Haus gestürmt haben und keiner der involvierten Polizisten wurde bestraft.
Ganz kurz, ich finde bei der Breonna Taylor-Geschichte auch absurd, dass ihr Argument war, wir waren im falschen Haus.
Ja.
Als ob der Gedankengang dahinter ist, wären wir ins richtige Haus gerannt, hätten wir trotzdem einfach auf eine Person, die im Bett geschlafen hat,
sie ist im Bett gelegen, ja,
100-mal eingeschossen.
Ja. Ja.
Irgendwie, ja, ja. Also, hätte es nicht sie getroffen, hätte es eine andere Person getroffen. Das
ganz
ist einfach
genau.
Komplett absurd.
Ja.
Aber ja.
Ja, also viele, viele Absurditäten. Vor allem, also du hast gesagt 100-mal, das ist natürlich plakativ, aber es ist jeder Schuss zu viel. Aber sie hat 8 Kugeln abbekommen, liegend im Bett.
Fuck.
Oh. Das wurde dann rechtfertigt mit, ja, we wanted to neutralize a threat.
Vor allem, ich finde das so crazy, dass sie einfach, ich meine, sie liegt im Bett und die stürmen ein Haus und das ist ja im Endeffekt auch nur deswegen publik geworden, weil sie die falsche Person erwischt hätten. So hätten sie die richtige Person im Bett erschossen, wäre es okay gewesen sozusagen.
Ja, genau. Ein paar Fälle habe ich noch. Philando Castile, 32 Jahre alt, wurde bei einer Routine-Verkehrskontrolle, das ist das erste Mal, dass es ein Amateurvideo von so einer Tat gibt, vor seiner Frau und seiner 4-jährigen Tochter von einem Polizisten erschossen. Nachdem er den Polizisten legalerweise, das musst du natürlich machen, informiert hat, dass er eine Schusswaffe mit sich führt. Der Polizist wurde auch freigesprochen. Also ich kann nicht verstehen, wie man eine Bedrohung in einem Menschen sieht, nachdem er sagt, ich habe eine Schusswaffe dabei, aber ich hole sie jetzt nicht raus, ich will sie nur informieren, sondern ich hole meinen Führerschein raus. Wurde erschossen, ja, vor seiner 4-jährigen Tochter.
Du kannst es nicht richtig machen, weißt du, du sagst ihnen, du hast eine Waffe, du wirst erschossen, du sagst es ihnen nicht, sie kommen später drauf, kritisieren dich dafür, dass du es nicht gesagt hast und erschießen dich trotzdem.
Ja, also for the sake of brevity werde ich jetzt noch die Namen nennen. Ich glaube, der Ausgang für die Leute ist leider Gottes mittlerweile klar. Anthony Hill, das war ein traumatisierter Air Force-Veteran. Oscar Grant, Eric Garner, Tatiana Jefferson, Yvette Smith und jetzt jüngstens auch George Floyd, der wegen dem Besitz und der versuchten Weitergabe von einer 20-Dollar Falschgeldnote angezeigt wurde.
Ich glaube, es hat sich auch herausgestellt, dass es nicht mal
Falschgeld war. Ja. Er wurde angezeigt deswegen. Ja, die Polizei ist gekommen. Und ich glaube, wir alle haben gesehen, was dann passiert ist. Genau. So viel ein bisschen zu einer kleinen Geschichte. Ich habe jetzt ein paar Namen aufgezählt, will aber bei Gott nicht sagen, dass das alle waren, die davon betroffen waren, die unbewaffnet, also alle von denen sind unbewaffnet, ja, die unbewaffnet von der Polizei erschossen waren. Und natürlich, ja, ist das im viel größeren Kontext einer systemischen Unterdrückung dieser Menschengruppe zu verstehen.
Gut. Nach dem Hintergrund gehen wir weiter zur Aktualität. Der Hintergrund soll vielleicht die Frage beantworten, wieso ausgerechnet jetzt? Was ist so besonders an George Floyd, dass wir jetzt protestieren gehen, dass jetzt alle protestieren gehen? Im Grunde nichts, sondern irgendwann gibt es einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Vor allem während Corona, das auch unrepräsentativ viele schwarze Menschen umgebracht hat, inmitten der größten Arbeitslosigkeitsrate des letzten Jahrhunderts, 40 Millionen Leute. Ja, irgendwann hat man verständlicherweise die Nase voll. Gut, das Ganze hat vor weniger als 2 Wochen begonnen. Am 25. Mai wird George Floyd von einem Polizisten ermordet. Ermordet ist so ein Wort, das man als Journalist, glaube ich, nicht verwenden darf, wenn, wenn das Ganze nicht bestätigt ist. Man muss nur das Video sehen, um im Klaren zu sein, was passiert ist, würde ich sagen. Mhm. Ein Tag danach beginnen schon die Proteste in Minneapolis und werden auch schon mit Tränengas von der Polizei aufgelöst. Tränengas, das übrigens laut Genfer Konvention im Krieg verboten ist. Allgemein Gaswaffen, aber anscheinend für das Zertrennen von Demonstrationen okay. Ein Tag später, am 27. Mai, beginnen Proteste in den gesamten USA, darunter auch in Los Angeles, in Bezug auf George Floyds Tod, aber auch Breonna Taylors Tod, Ahmaud Arbery's Tod, einige unschuldige, unbewaffnete Schwarze, die im kürzesten Zeitraum nacheinander ermordet wurden. Am 28. Mai wurde dann die Nationalgarde in Minneapolis mobilisiert. Das ist ein Teil der Militärreserve in Amerika, die jeweils vom Gouverneur ausgerufen werden muss. In dem Fall Tim Walz heißt er. Das Justizministerium, also staatlich, beziehungsweise von den gesamten USA, nennt den Tod Floyds eine Top-Priorität, was auch immer genau das heißt. Ja, einen Tag später wird Derek Chauvin, der Polizist, der auf George Floyd gekniet ist, des Mordes und des Totschlags angeklagt, also ursprünglich Mordes dritten Grades. Trump tweetet am 29. Mai seine unglaublich, einfach, ja, ich weiß nicht mal, wie man das bezeichnen soll, when the looting starts, the shooting starts Message, die zurückgeht auf eine der rassistischen Perioden der USA und bezeichnet Protestanten als Thugs, noch ein sehr rassistisch konnotierter Ausdruck. Proteste in Atlanta und New York schreiten immer weiter aus. Trump flüchtet in seinen Untergrundbunker, anstatt sich um sein Land zu kümmern. Er hat dann ausgesagt, dass er das nur gemacht hat, um den Bunker zu testen, um zu schauen, ob der Bunker funktioniert.
Eine Inspektion.
Genau. Ja, dann am 31. Mai gehen die Proteste weiter und es werden erstmal Ausgangssperren ausgerufen. Und hier muss man dann schon aufpassen, weil man einem Faschistenstaat sehr nahe kommt, wenn man anfängt, Ausgangssperren auszurufen, dafür, dass Leute ihre First Amendment Rights, ja, das Recht auf Meinungsfreiheit auslebt. Und 6 Leute sind mittlerweile an den Protesten erlegen, vor allem durch Polizeigewalt. Am 1. Juni droht Trump, das eigentliche Militär, also nicht nur die Militärreserve, sondern Federal Military zu mobilisieren. 2 Autopsien nennen Floyds Tod offiziell Homicide, also eine Tötung, wobei die gerichtliche Autopsie sagt, dass er nicht direkt durch das Knien auf dem Nacken erlegen ist und eine unabhängige von der Familie Floyd aufgegebene Autopsie sehr wohl schließt, dass das 9 Minuten lang auf dem Nacken knien zu dem Tod geführt hat. Ich denke, man kann sich selber eine Meinung daraus machen, was wahrscheinlicher ist. Ja, Polizisten in DC verwenden Tränengas und Blendgranaten, um Platz für eine Trump-Foto-Op zu schaffen, wo er ein bisschen unbeholfen vor einer Kirche mit einer Bibel rumspielt und niemand ganz versteht, wieso. Ja, und dann am 3. Juni, gestern, wird Chauvins Anklagepunkt von Mord dritten Grades auf Mord zweiten Grades erhöht. Die Proteste haben mittlerweile in allen 50 Bundesstaaten plus DC als auch international in Südafrika, in Berlin, in Neuseeland, in London, heute in Wien, eigentlich weltweit fast jetzt schon stattgefunden. Und jetzt sind wir bei heute angekommen. Es ist schwierig zu sagen, was genau passieren wird, ob sich tatsächlich etwas ändern wird. Bei der momentanen Regierung ist es natürlich immer zu bezweifeln, wobei natürlich auch es natürlich auch sozusagen lokale Änderungen geben kann. Also in Minneapolis haben sich die Public Schools getrennt von ihrer Zusammenarbeit mit der Polizei, was für uns vielleicht auch ein bisschen fremd klingt. Wieso würden Schulen mit der Polizei zusammenarbeiten? In den USA ist das relativ verbreitet.
Meinst du jetzt wegen den Shooting, also dass sie Security Guards sind? Oder
was? Ja, genau. Dass es einfach normal ist, dass man dort Polizisten in der Schule und Polizistinnen in der Schule hat. Ja. Und allgemein wegen einfach Gewalt.
Ich habe ja auch die Idee, Lehrer zu bewaffnen.
Ja. Gut, was man ansprechen muss, bevor wir zu unserer sozusagen freieren Diskussion geht, ist das Problem von Polizeigewalt während der Proteste. Es wird sehr oft dieses Argument hochgekotzt, ja, die Protestanten sind so gewalttätig und die Polizei muss einschreiten. Es gibt sehr, sehr viele Berichte von gewalttätigen Ausschreitungen auf Seiten der Polizei, die sozusagen unprovoziert sind. Ich habe einen Thread gefunden von einem Reddit-User namens FreezeMan13, Shoutouts, der alleine über 150 Instanzen von nicht provozierter Polizeigewalt auf Video gefunden hat.
Wahnsinn.
Ja,
nur eine innerhalb Person, von den Protesten jetzt.
Innerhalb von einer Woche auf Video, ja. Und die Polizisten und Polizistinnen und das Militärpersonal komplett überausgestattet, ja. Und auch wieder extrem faschistische Taktiken, also kleben sich die Dienstnummern zu. Mittlerweile sind Leute vom Department of Justice oder so angereist, wo niemand ganz weiß, wo sie herkommen, die überhaupt keine Signaturen haben, die irgendwie zu niemandem reporten müssen. In voller Kampfausrüstung, teilweise mit Panzern ausgefahren. Es ist absurd. Ja, es ist wirklich ein
noch, dass sie so Undercover-Cops, ich meine, es gab ja auch so Berichte, dass Undercover-Cops so angefangen haben, so Shit zu starten innerhalb der Riots.
Genau. Es gibt genug Berichte von Polizisten und Polizistinnen, die Autos kaputt machen, die Ladenfenster einschlagen, um es so aussehen zu lassen, als würden die Protestierenden das tun. Was auch teilweise der Fall ist, aber dazu kommen wir später.
Ja.
Und was ich auch noch ansprechen wollte, es gibt sehr viele Erfahrungsberichte von Leuten, die festgenommen wurden und danach komplett unmenschlichen Umständen ausgesetzt wurden. Also sie wurden stundenlang ohne Essen und Trinken festgehalten. Leute mit Krankheiten haben keine Sonderbetreuung gekriegt. Ich habe ein schreckliches Video gesehen von einer Frau mit Diabetes, der ihr Insulin weggenommen wurde. Und sie hat dem Polizisten die ganze Zeit gesagt, ich brauche mein Insulin zurück. Und er hat sie einfach ignoriert und hatte das nicht zurückgegeben. Oder Leute, die epileptische Anfälle hatten, während sie festgebunden waren, denen niemand zur Hilfe gekommen ist.
Was extrem gefährlich ist, ja, für die Gesundheit, weil halt du dich nicht kontrollierst und Muskeln reißen können, Knochen brechen können.
Genau. Protestanten und Protestantinnen werden von der Polizei gehänselt. Es gibt Aufnahmen von Polizeidurchsagen, wo so Sachen wie shoot those motherfuckers und wir werden sie alle überfahren und so.
Ja.
Don't put that on the air. natürlich it's gesagt on the air now. Ja. Das heißt, dieses Prinzip von protect and serve, wie es heißt, kann man komplett vergessen. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, weil wir nicht nur Monologe und Vorträge halten wollen, dass wir ein bisschen eine offene Diskussion starten, wo wir auch nicht unbedingt der gleichen Meinung sind, weil wir ja oft so ein links-linkes Gutmensch-Pack sind. Und heute.
Weil du so viel Speech-Time hast.
Ja, vielleicht nicht ganz so. Unser erstes Thema ist sozusagen die Frage allgemein: gewaltvolle, gewaltsame Proteste. Sind zerstörerische Proteste angebracht? Dani, du hast noch nicht viel gesagt. Dein Teil war noch nicht dran.
Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich persönlich, also ich finde, das ist wirklich eine extrem, ich finde, das ganze Thema ist so schwierig, von vorne bis hinten. Meine persönliche Meinung zu den gewaltvollen Protesten, ich finde es persönlich gesehen, ich werde es so formulieren, ich finde es persönlich gesehen blöd, aber ich kann es nachvollziehen. Ich finde, prinzipiell sollte man nicht looten. Ich würde nie looten. Ich würde nie irgendwelche Fenster einschlagen, weil du damit auch Leuten extrem schadest, die halt unter Umständen überhaupt nichts damit zu tun haben. Ich meine, wenn du jetzt irgendein Bar-Owner bist und dir wird komplett dein Lebensunterhalt zerstört, kannst du auch nichts dafür. Und sowas finde ich halt einfach schlecht. Ich kann verstehen, warum die Leute halt komplett frustriert sind, weil sie ihr gesamtes Leben lang diskriminiert werden und dann einfach das Bedürfnis haben, einfach so einen Riot zu starten. Ich kann es verstehen, aber trotzdem werde ich nicht sagen, dass es gut ist. Auch wenn man dazu sagen muss, dass halt teilweise gewalttätige Movements irgendwie notwendig sind, um die Sache zu magnifizieren und irgendwie zu verstärken. Gleichzeitig habe ich aber auch letztens einen Artikel gelesen oder eine Study gelesen, die dass gewaltvolle Proteste generell das Image von einem Movement in der öffentlichen Meinung schlecht färben. Das heißt, in dem Sinne wäre es vielleicht auch einfach aus pragmatischer Sicht einfach gut, solche Sachen nicht zu machen, weil viele Leute einfach prinzipiell gegen Looting sind und gegen solche Sachen. Und wenn du als Organisation halt damit in Verbindung gebracht wirst, dann verschlechtert das halt das einfach dein Image und deinen Zuspruch in der einfach generellen Public Opinion.
Ja,
Lenny?
Ja, ich stimme dem Dani in weiten Teilen zu. Ich kann die Wut mir selber, glaube ich, die dort in Amerika herrscht, vor allem in der schwarzen Bevölkerung, kann ich mir selbst, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil ich persönlich bin extrem ergriffen von dem Thema und ich bin nie dort gewesen. Ich habe Videos im Internet gesehen und ein paar Diskussionen auf Instagram geführt. Also jetzt kleinlich ausgedrückt, aber ich glaube, die Idee ist klar. Ich kann verstehen, dass man diese Wut zum Ausdruck bringen kann und ich kann vor allem verstehen, dass wenn man immer die kalte Schulter gezeigt bekommt, im Endeffekt, und nie das Gefühl hat, gehört zu werden, dass man irgendwann zu sowas, ich sage jetzt mal, greift. Ich glaube, Martin Luther King Jr. selber hat gesagt, Riots are the language of the unheard. Und Leute wollen sich Gehör verschaffen. Das kann ich prinzipiell nachvollziehen. Ich glaube, es ist eben wichtig zu sagen, wie ähnlich wie der Daniel gesagt hat, ja, Leute sind prinzipiell gegen Diebstähle, gegen Lootings. Man muss schon schauen, dass man sich das Gehör auch wirklich verschafft damit. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute speziell, und sieht man auch teilweise in den Nachrichten, viele Leute speziell von der weiter rechts situierten Seite, dass die genau dann diese Lootings, von denen bei Gott nicht viele passieren, ja, dass wir hören das so viel in den Medien, aber über 90% der Proteste sind komplett friedvoll, aber dass die dann diese wenigen Berichte als das größte Gegenargument gegen diese Bewegung nutzen und dass man den Leuten dann auch dadurch die Kraft gibt, irgendwo seine ganze Bewegung zu diskreditieren, auf einer, ja, relativ kleinen Basis und einem relativ kleinen Anteil von Leuten, die sowas machen. Das ist mein erstes Problem mit Looting, sage ich jetzt mal. Und mein zweites Problem, wenn du zerstörerisch sein willst und wenn du deine Wut zerstörerisch äußern möchtest, ja, wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich glaube, man sollte einfach schauen, dass man dann nicht das Eigentum von anderen Individuen zerstört. Man weiß nicht, wessen Auto man gerade umdreht und man weiß nicht, wenn das ein kleines Schaufenster ist, wessen Lebensunterhalt man da zerstört. Wenn man einen Lamppost niederreißt oder so, keine Ahnung, was auf Kosten des Staats dann gezahlt werden muss. Oder wenn man bei einer riesen Corporate-Firma lootet, dann verstehe ich das persönlich nicht, wie der Dani gesagt hat, aber dann kann ich es nachvollziehen. Und dann ist der Schaden, der dadurch entsteht, im Vergleich zur Symbolwirkung vielleicht relativ gering. Ich glaube, es sollten keine Lebensunterhalte ruiniert werden, um einen Point wirklich home zu driven oder um zu versuchen, gehört zu werden. Ja, ich glaube, das ist meine Meinung zu Lootings.
Ja, ich teile die Meinungen nicht. Ich teile eine von den Meinungen und das ist, dass ich auch kategorisch dagegen bin, Einzelpersonen, kleine lokale Businesses irgendwie zu beschädigen. Es sind leider Kollateralschäden, die von Leuten, die sich das Ganze nicht so genau überlegt haben, entstehen. Andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel einen Target anzündet, wenn man eine Polizeistation anzündet, wenn man allgemein riesige Konzerne und Unternehmen, die durch ihre Existenz einfach zu systemischen Unterdrückung, Ausbeutung von Minderheiten beitragen, wenn man so etwas macht, stelle ich mich komplett dahinter. Ich finde, dass das eine sehr nachvollziehbare Reaktion ist, dass es ein Zeichen setzt, ein Zeichen, das nur den oppressiven Institutionen schadet und ein Zeichen, das funktioniert. Weil wenn ich zurückdenke an gewaltlose Proteste, Colin Kaepernick zum Beispiel, Martin Luther King Jr., hat das Ganze nie so effektiv geendet. Weißt du, sie sagen, ja, ihr dürft gerne, wir haben kein Problem damit, solange ihr friedlich seid. Colin Kaepernick wurde aus der Liga verbannt, mehr oder weniger geblacklistet. Martin Luther King Jr. wurde erschossen, potenziell von der CIA. Da kann man natürlich nie was Absolutes sagen. Aber wenn wir zurückblicken auf effektive Demonstrationen, du hast angesprochen, den Fair Housing Act, beziehungsweise Civil Rights Act, wird er auch genannt, von 1968, der direkt nach der Assassination von Martin Luther King Jr. gekommen ist und den darauf folgenden sogenannten King Assassination Riots. Ja, Pride hat angefangen mit den Stonewall Riots 1969, die auch brutal waren, auch gewaltvoll geworden sind. Rodney King hast du angesprochen, dort gab es auch Riots, als sie freigesprochen wurden. Zuerst als er umgebracht wurde, dann als sie freigesprochen wurden. Und dann wurden zwei von den Polizisten auch nicht auf staatlicher Ebene, aber auf Landesebene tatsächlich verurteilt. Die Französische Revolution, ja, der Anfang des Endes für absolutistische Monarchien in Europa, war natürlich auch sehr gewalttätig. Ich glaube, das muss ich nicht irgendwie wiederholen. Historisch gesehen ist Gewalt ein sehr effektives Mittel. Es generiert Aufmerksamkeit. Ich habe ein tolles Zitat von Arundhati Roy, die eine indische Schriftstellerin ist, die gesagt hat, Non-violence is a piece of theater, you need an audience. What can you do when you have no audience? People have the right to resist annihilation. Und ich stimme ihr zu. Wenn der Staat dir sagt, du darfst friedlich protestieren, dann ist es doch eigentlich irgendwie eine absurde Aussage, dass der Staat, der dafür verantwortlich ist, dass du unterdrückt wirst, dir sagt, wie du protestieren darfst. Wieso würde diese Art von Protest effektiv sein? Das ist eine Frage, die ich mir stelle, die ich euch stelle.
Ja, okay, aber man muss auch dazu sagen, der Protest, im Endeffekt dient ja auch dieser friedliche Protest nicht unbedingt dazu, den Staat umzustimmen, sondern einfach die Public Opinion umzustimmen und die Meinung von anderen Leuten zu ändern.
Naja,
das ist ja auch ein Mittel des Protests, einfach für diese Sache Aufmerksamkeit zu generieren.
Das schon, aber es ist auf jeden Fall auch das Ziel, nachhaltige Änderungen herbeizuführen, dass du zum Beispiel auf lokaler Ebene in Polizeirevieren mehr Gerechtigkeit heißt, dass Leute, dass erstens Polizisten nicht einfach auf Leute losschießen dürfen, ohne gefeuert zu werden, dass Polizeigewerkschaften weniger Macht haben.
Ich finde es halt einfach gefährlich, sozusagen, so ich, weißt du, ich finde es einfach prinzipiell eine slippery slope oder einfach generell gefährlich zu sagen, so Gewalt ist ein gutes Mittel, um das zu machen.
Naja.
So, ich meine, ich weiß nicht, ich finde es einfach gefährlich, das zu sagen.
Der Staat verwendet Gewalt, um dich zu unterdrücken. Du musst Gewalt verwenden, um dich zu wehren. Dem Staat ein Gewaltmonopol zu überlassen, ist,
ja, okay, das ist die Slippery Slope. Ja, okay, aber wir können jetzt nicht so zurück zu Auge für Auge kehren irgendwie. Ich meine, das ist, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das einfach eine, ich weiß nicht, ob das eine nachhaltige Lösung ist. Weil ich glaube, immer, wenn Gewalt ins Spiel kommt, das sehen wir zum Beispiel bei George Floyd extrem stark. Warum ist das so eine große mediale Sache geworden? Weil es so unglaublich gewalttätig ist. Gewalt löst einfach in uns etwas aus. Und wenn du Leute siehst, die looten auf der Straße, wenn du Leute siehst, die irgendwelche Sachen zusammenschlagen, macht das einfach viele Leute viel wütender, als die Leute verstehen dann, okay, ja, ich verstehe, dass du das machst. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl einfach prinzipiell so, wenn Gewalt im Spiel ist, dann werden einfach keine rationalen Entscheidungen mehr getroffen.
Naja, eins muss man anmerken, dass in Umfragen sich herausstellt, dass die Mehrheit von Amerikanern auf Seiten der Protestanten und Protestantinnen sind, also tatsächlich Mitverständnis oder überhaupt Verständnis haben für nicht nur die Gründe, sondern auch die Art der Proteste. Und jetzt, wo wir in so einer unglaublich irgendwie im Informationszeitalter leben, ich glaube, wird den Leuten auch sehr vor Auge geführt, dass dieses Konzept von die Protestierenden sind gewalttätig, die Polizei ist da, um Ordnung zu schaffen, dass das Ganze sehr schnell zerfällt, wenn man es ist, die Idee ist.
Aber das ist zum Beispiel, weißt du, weil ich umgebe mich ja auch so absichtlich immer so bei Instagram in so einer Grauzone, wo ich halt einfach nicht Content, mit dem ich zustimme, like, sondern einfach generell Content, den ich irgendwie interessant oder teilweise auch komisch finde. Und das ist einfach nicht so das Image, das ich kriege, weißt du, was ich meine? Das Informationszeitalter ist halt auch gleichzeitig das Desinformationszeitalter. Und ich finde, was man auf zum Beispiel Instagram oder auf Social Media sieht, ist extrem ambivalent. Und man kriegt im Endeffekt immer irgendwelche so Narrative Pieces, irgendwas. Es ist bei jedem Post ist irgendeine Narrative drin. Entweder es ist so gegen die Black Lives Matter Movement oder man sieht irgendeinen Cop, der irgendwelche Leute ohne Grund teargassed. Oder man sieht einen Cop, der gerade eine herzzerreißende Rede hält und sagt, okay, wir sind hier für, ich glaube, ihr habt das vermutlich auch gesehen, dass einer kommt, der sagt so, guys, we're here to protect your
right. Darauf wollte ich eh auch zu, aber man muss sagen, Instagram.
Und ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es einfach so die Gefahr, dadurch, dass so dieses unglaubliche Informationsmedium hast, dieses Social Media, hast du einfach keine Ahnung mehr, so, was sind wirklich die Fakten, und kriegst die ganze Zeit so irgendwelche kleinen Fetzen raus, die dich irgendwie emotional beeinflussen.
Es ist auch Twitter, muss ich sagen, um einiges besser. Da hast du nämlich... nein, es stimmt wirklich. Das ist jetzt nicht so ein, ja, Insta ist für die Lamies und Twitter ist für die coolen Boys.
Ja, aber ich meine nur so, ich meinte einfach generell, nicht nur für mich selbst, sondern einfach... Ja.
Viel, ich verstehe, was du meinst. Es benutzt
viel mehr Leute Instagram.
Aber es gibt uns die Möglichkeit, irgendwie... auch deine eigene Meinung zu bauen von, sag ich mal so, Quellen aus erster Hand. Die nicht, weil wenn du zum Beispiel bestimmte Zeitungen liest, kommt sehr schnell Zeitungen, die zum Beispiel 1:1 übernehmen, was die Polizei sagt. Ja, es wurde berichtet zum Beispiel, dass in einem Rolex-Store 2,4 Millionen Dollar an Rolex gestohlen wurden, weil der Polizeichef das gesagt hat. Mhm. Und dann hat sich das Rolex-Geschäft geäußert und gesagt, wir haben keine einzige Rolex dort ausgestellt gehabt. Ja. Und dann ist natürlich, so etwas kommt erst irgendwie raus, wenn das Ganze über soziale Medien auch amplifiziert wird. Und dann, das sind so Einzelsachen, die, glaube ich, dann auch in der allgemeinen Bevölkerung Zweifel schaffen. Okay, vielleicht ist die Polizei doch nicht so sehr ein Freund der Allgemeinheit. So gut.
Ja, ich glaube, da gab es einfach viele, ich meine, der Fakt, dass, ich muss nochmal darauf zu sprechen kommen, weil einfach der Fakt, dass Polizisten Shit starten bei diesen Riots, okay?
Ja, yeah,
das ist einfach verrückt. Fälle gibt, wo Polizisten absichtlich solche Riots, oder nicht Riots, aber halt Schaden zufügen, damit es entweder so ausschaut oder damit Leute dann mitmachen. Ja. Das ist doch verrückt.
Ja, total.
Das ist doch verrückt. Und auch, was du vorhin angesprochen hast, so diese Militarisierung von den, ich meine, das ist nochmal ein viel zu großes Thema, aber diese Militarisierung von in den USA, dass die Polizisten halt einfach so viel fucking Funding bekommen, dass sie praktisch schon wie so ein kleines Militär sind, die einfach die ganze Zeit, die schwitzen schon bei den Fingerspitzen, einfach ihr SWAT-Gear auszupacken und ihr, ich meine, wie die dort ausgerüstet sind.
Ja.
Die sind ausgerüstet, jede einzelne Polizeistation dort hat so viel Funding und ist ausgerüstet für eine Civil War.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst den Ärzten, und Ärztinnen dort keine Kittel geben für Corona, aber sobald die, zwei Schwarze auf der Straße stehen, fährst du den Panzer aus, Mann?
Ja.
Die lieben, ich meine, das hat jetzt nicht mal, ich finde, das hat jetzt nicht wirklich sowas mit dem faschistischen Staat zu tun, sondern einfach mit der Privatisierung von so diesen Systemen und der Fakt, dass sie einfach.
Ja, ich glaube, es hat sehr viel mit der amerikanischen Identität zu tun.
Total.
Ja, Amerika und auch einfach viel mit dieser Privatisierung
durch
von
sein Militär.
Dem Justice-System und so und von dem Prison.
Und ganz kurz, weil du diese, sozusagen guten Polizisten und Polizistinnen angesprochen hast, es gibt halt diese Foto-Ops, wo die Polizei kniet oder mit ihnen marscht. Ja, es gibt so viele Berichte, wo sie einfach, ja, halbe Stunde später haben sie uns mit Tränengas komplett weggefickt. Und es ist halt wirklich für die Medien.
Foto-Op.
Für die Medien, ja, kniet man sich schön hin und dann eine halbe Stunde später, wenn die Kameras nicht mehr ganz so auf einem sind, dann geht's wieder los. Also dieses ganze Narrativ von, es gibt auch sozusagen gute...
Ich würde das jetzt nicht so... Ich habe jetzt diese Sachen nicht gelesen, aber ich werde jetzt auch nicht anzweifeln, dass es schon diese Sachen auch ehrlich gegeben hat.
Ich habe auch ein Video von einem Polizisten gesehen, der niedergekniet ist und dann von seinen Kollegen wieder hochgezogen wurde. Das fand ich auch ziemlich erschreckend.
Ja. Na gut.
Ja. Aber ich muss auch... also worüber reden wir als nächstes? Weil wenn wir noch
über Polizei in Amerika generell. Also ich glaube, das ist eher ein sehr guter Segue jetzt zu dem Thema.
Ich wollte generell auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass das jetzt nicht um die Polizei zu verteidigen, aber im Endeffekt muss man trotzdem auch aus ihrer Perspektive das ein bisschen auch beleuchten. Generell, wenn du dir die Polizei dort anschaust und du hast das Gefühl, du hast jetzt da eine Gruppe, die dich einfach hasst und die wollen dir Schaden zufügen. Im Endeffekt ist das, glaube ich, auch ein riesiges Problem bei Polizisten, dass es einfach Menschen sind. So, wenn du das Gefühl hast, du bist Teil einer Gruppe. Nein, aber jetzt mal
ohne Spaß. Aber ja, du hast recht, ich gebe dir
recht. Wenn du das Gefühl hast, du bist Teil einer Gruppe, du hast von dir aus die Meinung, du machst eigentlich generell nichts falsch und dann bekommst du diese, deiner Meinung nach, ungerechtfertigte Aggression. Natürlich wird es dann zu Aggressionen von beiden Seiten kommen. Und man kann nicht lügen und sagen, dass die Protestanten nicht auch, dass sich das nicht gegenseitig einfach aufspielt. Wenn du jetzt sagst, okay, die Polizisten haben halt die Macht und deswegen müssen sie sich pristinely verhalten, stimmt natürlich, aber wir müssen trotzdem in Anbetracht ziehen, dass es trotzdem Menschen sind. Und das ist eben auch einfach ein riesiges Problem an dem Polizeiwesen an sich, wo ich persönlich keine wirkliche Lösung dafür sehe.
Aber du musst dir die Frage stellen, was für ein Mensch musst du sein, dass du jetzt noch Teil der Polizei sein kannst und sagen kannst, okay, ich finde, dass die Arbeit, die wir im Grunde machen, eigentlich sehr gut ist und dass da nicht, und das ist jetzt, wir reden jetzt über Amerika größtenteils, dass das nicht irgendwie problematisch ist. Die Frage ist zum Beispiel, wenn es so viel, es gibt ja immer dieses Argument, it's a couple of bad apples innerhalb von der Polizei. Hm. Wo sind dann zum Beispiel die Polizeigewerkschaften, die sagen, okay, wir streiken. Wir gehen nicht vor gegen diese Proteste, weil diese Proteste haben einen guten Zweck. Wieso sieht man unzählige Videos von der Polizei, die nur darauf wartet, gegen diese Proteste vorzugehen, aber kaum wird irgendwas zugespielt, dass Leute ihren Job verlassen, dass Leute streiken, dass Leute sich weigern, dagegen vorzugehen.
Das ist glaube ich, eine sehr, sehr vielschichtige Frage. Und ich glaube, es wird auch sehr interessant sein, dann zu hören, wie das eben in Österreich ist. Ich glaube,
da gibt es halt auch immer einen riesigen Korbgeist. denn das ist halt auch ein Problem.
Ich glaube aber im Endeffekt, dass die, also was ich bin sehr gespalten bei dem Thema, bei diesem All Cops Are Bastards Thema. Ich glaube, wir haben jetzt eher eine sehr natürliche Überleitung da reingefunden, weil ich die Idee eines Rechtsstaats grundsätzlich, jetzt mal losgelöst von all den Fehlschlägen, die ein Rechtsstaat derzeit in Amerika erlebt, ist extrem wichtig. Du brauchst irgendwie eine unabhängige, unbiased, einen Posten, der dem Volk dient. Dass das derzeit in Amerika nicht so ist, will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber ein Rechtsstaat setzt irgendwo voraus, dass es diese Kontrollinstanz gibt. Und ich finde es deswegen schwer zu sagen, wieso will man überhaupt noch Teil von einem System sein? Wieso quitten nicht alle Polizisten? Weil die Frage ist, was ist die Alternative? Was passiert, wenn Polizisten einfach ihre Badge niederlegen, wenn es einfach einen Massenausfall von Polizisten in Amerika gibt?
Oder wenn es keine Polizisten mehr gibt.
Wenn es keine Polizisten mehr gibt. Natürlich, du wirst natürlich dann gezwungen, also die Wirkung will ich dem durchaus zusprechen, das komplette System zu überdenken. Und das ist der radikalste Zwang, den es gibt, weil du hast dann keine Polizisten mehr. Das ist klar. Aber man muss sich dann schon auch irgendwie bewusst sein, dass viele dieser Leute Menschen sind, die ein Einkommen brauchen, die diesen Job gewählt haben, ohne sich vielleicht wirklich im Klaren dazu zu sein, was für ein System sie speziell in Amerika dahinter unterstützen und die jetzt einen Lebensunterhalt haben, den sie nicht einfach so aufgeben können. Das ist das eine. Was ich nicht verstehe, ist, wieso es keine Streiks gibt von der Polizei zum Beispiel. Wieso Polizisten, die etwas richtig machen wollen, nicht unabhängige Kontrollinstanzen fordern für sich selbst. Das wäre doch das beste Zeichen überhaupt, wenn die Polizei das für sich selbst fordert. Es ist eine Sache, im Protest zu knien und dann eine halbe Stunde später mit Tränengas um sich zu werfen. Beziehungsweise das ist halt wieder so ein ganz symbolisches und irgendwie nutzloses Zeichen fast schon. Es wäre eine andere Sache eben, als Polizei zu sagen, wir streiken. Ich glaube aber nicht, dass das Statement zielführend ist, zu sagen, all cops are bastards. Ich glaube auch nicht, dass es zielführend ist, zu sagen, alle Cops sollten sofort ihren Job kündigen. Ich glaube aber durchaus, dass die Polizei gerade jetzt ein extrem wichtiges Zeichen setzen kann und muss. Und das hat sich nicht abgezeichnet. Und deswegen kann ich auch wieder diese Statements zwar verstehen, wo sie herkommen, ich glaube aber einfach nicht, dass es the way to go ist in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht
hat. Gerade in Amerika glaube ich auch, dass einfach die Response, also die Antwort, wir müssen einfach wirklich irgendwie mit den Anglizismen das irgendwie unter Kontrolle kriegen.
Ja, es passt schon.
geht ja um Amerika. Ich glaube, dass auch in Amerika einfach die Antwort der Polizei auf regionaler Ebene einfach passiert, dass es einfach da einen Plan gibt, zu sagen, ich meine, das ist ja auch von Trump so gewollt, er will da eine starke Response kriegen und dass das dann den jeweiligen Zuständigen, was weiß ich, den Bürgermeistern mitgeteilt wird und die dann sagen, okay, wisst ihr was, wir hauen jetzt die raus.
Nein, das Problem ist, dass die Bürgermeister und Gouverneure und so weiter die Polizei nicht unter Kontrolle haben. Es gibt genug Berichte von, zum Beispiel, New York ist ein perfektes Beispiel. Der Bürgermeister von New York, de Blasio, ja, leckt Polizisten die ganze Zeit das Arschloch, weil er weiß, dass sie, nein, wirklich, weil er weiß, dass sie mehr Macht haben als er im Endeffekt. Dann war seine Tochter bei Protesten und eine der größten Polizeigewerkschaften hat Informationen über seine Tochter geleakt auf Twitter, weil sie so wütend waren. Und das zeigt einfach, dass die Polizei in Teilen Amerikas zumindest einfach eine paramilitärische Macht geworden sind, die irgendwie jetzt ihre eigene Machtfantasien hier ausspielen, die nicht mehr dem Staat dienen. Es ist nicht mehr wirklich die Exekutive des Staates, so dieses Dreifaltensystem irgendwie, sondern es ist einfach eine eigene Institution, eine eigene Instanz, die niemandem wirklich dient, die niemand wirklich unter Kontrolle hat. Und
das ist einfach urangsteinflößend einfach.
Extrem. Und dann stell dir vor, du bist schwarz und du weißt, dass ja, nicht mal eine falsche
Bewegung.
Ja, auch prinzipiell. Es ist ein komplett faschistischer Staat. Aber ein faschistischer Staat, der sich selbst nicht unter Kontrolle hat, weil es so dumm ist alles dort. Nein, wirklich, es macht
einen Staatsoberhaupt für eine Photo-Op-Proteste sprengt.
Das komplett. Ist, okay, aber können wir kurz darüber nochmal zu sprechen kommen? Trump, ich weiß, es geht uns allen so, aber der Typ macht jede Woche irgendwas Verrückteres. Und ich habe einfach das Gefühl, ich bin seit 4 Jahren in einem Fever Dream.
Es ist wirklich
und es hört einfach nicht auf. Okay, so, wie ist er noch Präsident?
Ja.
Das ist also, insane.
Okay.
Wenn er jetzt die Re-Election winnt,
dann gibt es nochmal Proteste.
Ja, dann, na, das
dann
sowieso.
Aber
ich habe das Gefühl jetzt mittlerweile,
es ist auch halt auch
vor allem, wie er sich während der Krisen vernommen hat.
Nein. Das, was Biden bringt, ist halt auch teilweise nicht genug. Weißt du, zu sagen, you ain't black, wenn du Trump gewählt hast. Sein Vorschlag war, man soll Protestoren nicht ins Herz, sondern in die Beine schießen. Was halt auch so, ja. Na gut.
Ja, das ist eine andere Sache. Ich würde gerne noch ganz kurz eben was vielleicht zusammenfassend zu der Thematik sagen, weil es eben für mich grundsätzlich etwas ist, wo ich persönlich hin und her gerissen bin. Eben wie du schon sagst, also die Polizei als Organ, als Polizei, als Institution unterstützt in Amerika speziell ja ein faschistisches System beziehungsweise stellt dieses System überhaupt erst her, bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube nicht, dass es die Lösung für Polizisten ist, die sich nicht als Teil dieses Systems verstehen. Vielleicht bin ich gutgläubig, aber ich glaube fest daran, dass es Polizisten gibt, die sich nicht als Teil dieses Systems verstehen. Ich glaube, dass ihre Lösung nicht sein kann, zu quitten, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, nicht in Protesten niederzuknien, sondern eben zu streiken, auch ihren Unmut als Gruppe kundzutun und zu sagen, wir sind für diesen und diesen und diesen Lösungsvorschlag, damit wir als Gruppe einerseits wirklich diese Tatsache nicht eines faschistischen Staats nicht mehr unterstützen und andererseits, dass auch dieses Stigma, dieses All Cops are Bastards Stigma aufgehoben wird, weil das ist für niemanden gut und ich sehe darin einfach nichts, was produktiv ist.
Nur kurz nochmal zu diesem All Cops are Bastards Thema. Ich finde auch prinzipiell ist das einfach eine Anforderung, die man irgendwie nicht stellen kann an einfach generell alle Menschen, dass du dich so intensiv mit diesem Thema auseinanderfasst, dass du von alleine so zu der Konklusion kommst, okay, dieses System, das einfach so ingrained ist in unserer Gesellschaft, ist eigentlich komplett falsch. Sondern man muss auch in Anbetracht ziehen, dass die Leute einfach Menschen sind, die halt dort aufwachsen und mitbekommen, okay, die Polizei, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, oder vielleicht nicht die meisten, aber ich habe schon das Gefühl, dass generell, ich glaube an das Gute der Menschen. Und ich denke schon, dass die Leute, die Polizisten werden, auch in Amerika, okay, vielleicht in Amerika weniger, aber auch in Amerika, dass es dort viele Leute
gibt. Ich würde sagen, es gibt Leute, die der Polizei beitreten, die gute Menschen
sind. Aus Überzeugung
und
nicht aus Machtgier.
Ja, und ich finde, dann ist es halt einfach nicht okay zu sagen, all cops are bastards, weil das kommt aus einer komplett anderen Richtung. Und das kommt aus einer komplett anderen ideologischen Richtung. Und als Polizist, der einfach sich Polizist werden wollte, um halt was Gutes zu tun oder to serve, ist das nicht nachvollziehbar. Und ist auch einfach, führt einfach noch mehr zu, und kann man auch nicht irgendwie nicht verstehen. Die zwei Seiten kann man halt nicht miteinander versöhnen. Boah,
ich habe das Gefühl, dieses Statement will was anderes als das, was es jetzt auf rein semantischer Ebene sagt. Ich glaube, es will eben einfach aufzeigen, faschistischer Staat, Punkt.
Es will aufzeigen, es ist ein systemischer Fehler, genau. Teilzuhaben an einem oppressiven System, macht dich mitschuldig. Dass es nicht so interpretiert wird, ist, ich stimme dir dazu, dass es natürlich eine Auseinandersetzung damit erfordert, die wir als gebildete Linke uns leisten können zum Beispiel, aber die viele Leute einfach nicht so interpretieren können.
Ja.
Oder auch einfach nicht, also ich meine, wir müssen uns ganz ehrlich sein, so, was wir hier machen, ist halt einfach
ein Kommentar von
wir reden halt immer über irgendwelchen Sternenstaub, ja, über irgendwelche extrem spezifischen und schon sehr komplizierte Themen. Und das ist einfach, ja, das ist, ja, wie du gesagt hast, das ist einfach, wenn du All Cops are Bastards hörst, als Polizist denkst du, okay, die Meinung dieser Leute ist, ich bin ein Bastard, weil ich ein Cop bin.
Ja, gut, gehen wir weiter, weil wir nähern uns der ersten Stunde.
This one's gonna be a doozy, Leute.
Was gibt es für Vorschläge in puncto Polizei? Wie kann man das ändern? Einerseits reformieren und defunden. Ganz kurzes Tidbit. Es gibt einen Mann, der Polizist werden wollte, der nicht aufgenommen wurde, weil er beim IQ-Test zu gut abgeschnitten hat.
Was?
How
is that possible?
It sounds fake.
Nein, es stimmt. Und das wurde dann auch von einem Juror bestätigt, dass er gesagt hat, das ist okay so. Das heißt, ja, man muss die Polizei reformieren. Ein großes Thema im Moment.
Muss man, ja.
Das ist für ein Segway.
Ich sag
nur. Polizei ist dumm. Moving on.
Nein, ein Vorschlag ist, heißt Defund the Police. Die Idee ist, dass so das Geld, das sonst in die Polizei fließt, die, wie gesagt, Gewaltmonopol des Staates repräsentiert, stattdessen in soziale Projekte zu investieren. Anstatt, dass du als Exekutive sozusagen Postkriminalität die Leute verurteilst, stattdessen Kriminalität vorbeugst, indem du zurück in die Gesellschaft investiert, indem du Community-Projekte startest, etc. etc. Und das Ganze hat auch erwiesenermaßen sehr viel Validität. Und zum Beispiel, dass du auch, also dass Polizei jetzt nicht auf Bagatelldelikte reagiert, sondern zum Beispiel Sozialarbeiter. Wenn du irgendwo einen Obdachlosen hast, dass du nicht gleich die Polizei ausschickst.
Sondern Sozialarbeiter.
Ja, irgendwelche 14-Jährige angeblich Süßigkeiten stehlen oder so, dass du Sozialarbeiter schickst, dass du Therapiemöglichkeiten hast für Leute. Und dass das Geld, das eben in die Polizei investiert, die vor allem in Amerika halt eine wirklich oppressive Rolle annimmt, besser investiert werden kann.
Ich meine, diese Budgets sind auch verrückt in den USA. Total. Und ich finde, das ist auch ein viel größeres Thema, sondern einfach das Gerechtigkeitssystem in Amerika ist einfach komplett broken.
Ja, aber das ist ein Thema für ein andermal.
Also das ist noch ein viel größeres Thema, das eigentlich, ich bin sogar der Meinung, dass die Polizei da eigentlich nur ein Symptom davon ist, dass einfach alles dort mega privatisiert ist.
Ja.
Auch die ganzen Gefängnisse. Aber gut, generell muss ich dir zustimmen, aber ich muss auch sagen, ich bin schon der Meinung, dass es einfach einen Grundstab an Polizisten geben muss. So, ich bin trotzdem der Meinung, dass es einfach Polizisten schon geben muss. Es muss einfach irgendeine Art von Kontrollorgan geben.
Das Konzept ist sozusagen, haben wir mehr Community Policing, passen wir mehr aufeinander auf.
Genau.
Aber das heißt nicht, dass wenn ein Mörder mit einer Waffe irgendwo rumrennt, dass du sagst, okay, schicken wir den Sozialarbeiter. Sondern da natürlich. In Großbritannien ist es zum Beispiel so, in vielen Teilen, dass normale Straßenpolizisten gar keine Waffen haben, also gar keine Pistolen haben, sondern nur Schlagstöcke. Und dass, wenn es wirklich eine Bedrohung gibt, dass sie die
mitnehmen.
Nein, die Shooting Squad holen.
Also die Waffe oder halt, nein. Kannst du kurz die Waffe mitholen?
Ich habe mir so gedacht, dass sie es halt auf der Polizeiinspektion haben und Streifen ohne Pistolen ausfahren.
Sie haben extra sozusagen Polizisten und Polizistinnen, die halt gut.
Dann noch ich finde, das ist auch eine sehr interessante Frage. So, wieso, wenn ihr, ich meine, das muss man sich wirklich mal fragen. So, wir leben in einem Rechtsstaat, aber manche Sachen fühlen sich irgendwie unnotwendigerweise hart bestraft an. Zum Beispiel, wenn du so Süßigkeiten stiehlst.
Ladendiebstahl.
Das ist einfach so
maximal
mega,
3 Jahre.
Das ist einfach. Das ist
verrückt.
Eigentlich, du kannst für 3 Jahre ins Gefängnis kommen, weil du was stiehlst.
Ja. Oder auch so Sachen
wie. Weil du was stiehlst und die Polizei kommt. Im Endeffekt, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich finde, es ist halt teilweise ein bisschen so eine Idee, wo man irgendwie. Ich weiß nicht, mich macht es zum Beispiel ein bisschen queasy, wenn ich mir jetzt dann denke, so, okay, Community Policing. Aber gleichzeitig ist es gar nicht so verrückt, weil dieses Kind stiehlt da Süßigkeiten und dann kommt einfach die Polizei und ist so, wir nehmen dich mit aufs Revier.
Ja. Okay, also um das Thema abzuschließen, ich glaube, wir sind uns einig, es braucht Reform und es braucht Änderung bei der Polizei. Ich bin der Meinung, dass das Thema All Cops are Bastards und irgendwie so All Cops should quit oder so, was da halt immer gesagt wird, an Leute, die nicht Teil dieser Bewegung sind und nicht wissen, was dieses Statement übersemantisch jetzt aussagen soll, falsch verstanden werden kann.
Oder
und
einfach
nicht
immer falsch verstanden
und einfach nicht zielführend sein kann und nicht nach Reform schreit, sondern mehr halt nach Destruction.
Unmut.
Gut. Genau.
Eine große Frage, die auch wichtig ist, damit man nicht nur deprimierend ja. über Polizeigewalt redet, was kann man tun? Ja. Einerseits, was sehr einfach ist, Petitionen unterschreiben, ist natürlich die Frage, wie effektiv ist das? Aber die Petition von George Floyd zum Beispiel hatte schon über 15 Millionen Unterschriften. Sowas kann man schwierig ignorieren.
Ja. Er hat auch schon, die haben 12 Millionen Dollar gespendet bekommen. Ja.
Das heißt, Justice for George Floyd heißt die eine, Justice for Breonna Taylor heißt die andere, auf change.org sind zwei der möglichen Petitionen. Ja, spenden kann man. Ihr kriegt das wahrscheinlich nicht ganz so sehr mit wie ich. Ich habe ja sehr viele amerikanische Freunde, bevor ihr jetzt den Witz bringt. Wir wissen alle, woher. Und da wird extrem viel organisiert mit so, ja, Venmo mir 10 Dollar und ich match das und solche Sachen. Das heißt, ich denke mir sehr viel mehr mitgekriegt, wohin man am besten spendet, wie man spenden kann etc. als viele von euch. Das heißt, es gibt eine Website, also ein Teil von actblue.com ist einfach eine Spenden-Website, aber wenn ihr googelt actblue.com Bail Funds, da könnt ihr an 70 Kautions- und Beistandsfonds und Antirassismusorganisationen gleichzeitig spenden. Dann müsst ihr nicht Angst haben, okay, hat die Organisation zu viel Geld?
Es wird aufgeteilt.
Also nice. Es wird aufgeteilt, genau. Cool. Jointcampaignzero.org ist eine Website und eine Organisation, die sich eben auf eine komplette Umwälzung der polizeilichen Strategien fokussiert und dafür einsetzt, dass eben Campaign Zero sozusagen null Opfer von polizeilicher Gewalt. Da geht es darum, Polizisten und Polizistinnen zu trainieren, alles auszuprobieren, bevor es halt um Gewalt geht, dass man eben strategisch komplett anders handelt. Und es gibt unzählige kleinere Fonds. Wenn ihr euch verloren fühlt, bitte schreibt uns und wir helfen, beziehungsweise ich helfen. Nee, wow. Okay, ja, wir helfen euch sehr gerne weiter.
Das ist echt,
ja. Euer Geld ist dort gut angebracht und es gibt auch viele Möglichkeiten, an bestimmte Organisationen zu spenden, die das dann matchen. Das wäre überhaupt noch besser, als dass ihr einfach alleine an irgendwas spendet. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine großartige Möglichkeit. Und dann natürlich demonstrieren gehen, so wie hoffentlich viele von euch es heute getan haben. Revoltieren gehen, sich und andere bilden. Es gibt genug Bücher, Filme, Podcasts, so wie den hier, über
eine gewisse Patreon-Seite. Okay,
ehrlich.
Von und also genug ja, wie sagt man, Werke, genug Kunst von und über Schwarze, ihre Geschichte.
Alleine, das ist ein Problem. Informiert bleiben.
Alleine schon Information geht so einen weiten Weg, habe ich das Gefühl. Aber nicht von
Instagram.
Speziell nicht von Instagram, nein. Also jetzt rein ein Buch lesen oder keine Ahnung. Ich habe viele Dinge, die ich heute zur amerikanischen Geschichte gesagt habe, vorher nicht gewusst, weil das war einfach für mich sehr fern. Und das hat das Thema für mich nochmal um einiges greifbarer gemacht.
Und auch wenn ihr diesbezüglich mehr Info wollt, bitte DMt uns einfach auf Instagram. Spritzwein zum Frühstück, Umlaute ausgeschrieben, ihr wisst das eh schon.
Yeah.
Wir helfen euch sehr gerne weiter.
War cool.
Gut, das war jetzt in sehr viel Detail zu Amerika. Wir sind ein österreichischer Podcast, aber wir hatten das Gefühl, man kann an dem Ganzen nicht, man kann das Ganze nicht ignorieren. Wir wollten aber auch ein Thema ansprechen, das sehr oft verloren geht, und zwar Polizeigewalt in Österreich. Wir haben ein paar Fälle rausgeschrieben, die sozusagen...
Best of.
Die Fälle, die vielleicht mediale Aufmerksamkeit gekriegt haben, vor allem durch eben Florian Klenk und seine Arbeit beim Falter.
Ja.
Und die Dani, von denen Dani uns jetzt berichten wird.
Ich wollte nur ganz kurz vorab... Florian Klenk, ich liebe dich. Ich höre manchmal den Falter-Podcast und dieser Dude ist einfach, ich respektiere ihn extrem. Ja. Ich meine, der Typ ist auch der, das ist auch, Florian Klenk ist auch der das Ibiza-Video, der dafür verantwortlich war. Also der hat sich das angeschaut und der hat da auch die Reportage darüber gemacht, bei der Causa Ibiza. Und prinzipiell so der
Falter allgemein auch. Also ist einfach ein total tolles Blatt.
Er ist so der Investigativjournalist Österreichs. Und ich liebe ihn einfach. Und jedes Mal im Falter-Podcast, wenn er redet, ist es einfach mega interessant.
Florian Klenk kommt zu uns.
Da kommt es zu uns. Okay, auf jeden Fall. Florian Klenk hat einen kleinen Twitter-Thread gehabt mit so den schlimmsten Polizeigewaltfällen in Österreich. Und gerade bei diesen Black Lives Matter Sachen, wenn es jetzt hier, ihr habt sicher auch alle irgendwelche Instagram-Posts von euren Freunden gesehen. Und dann wird halt auch manchmal gesagt, Black Lives Matter hat doch eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Polizeigewalt gibt's hier nicht, hyperbolisch ausgedrückt. Aber gibt's schon. Und dazu haben wir uns ein paar Fälle angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese Sachen angeschaut und ich war teilweise schon ziemlich überrascht von der Dreistigkeit von diesen Vorfällen.
Ist auch eklig einfach, die Vorfälle. Schrecklich.
Und ich habe auch wirklich so nicht gedacht, dass das so, also so in dieser Zeit ist immer noch in dieser Stärke einfach irgendwie so präsent eklatant ist. Und gehen wir es einfach mal durch und danach können wir dann nochmal besser drüber reden.
Ja.
Erster Fall, ich werde keinen von diesen Namen richtig aussprechen, weil ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Chebani Wage, glaube ich. Es ist wie folgt abgegangen. Chebani Wage hat zuerst, ich erkläre einfach mal so, was prinzipiell passiert ist. Wage hat zuerst seinen Vorgesetzten angegriffen. Er hat im Afrikadorf gearbeitet. Und anscheinend ohne ersichtlichen Grund hat er angefangen, mit seinem Vorgesetzten zu streiten. Und hat dann im Zuge dessen, sein Vorgesetzter hatte Angst und hat sich ins Auto versteckt und er hat dann aufs Auto eingeschlagen mit einem Einkaufswagen. Und der hat dann eben die Polizei gerufen. Und zuerst war das in einem normalen Rahmen und es war relativ professionell und kontrolliert. Und es ist sogar noch ein anderer schwarzer Freund von ihm gekommen und sie haben sich umarmt und er hat versucht, ihn zu beruhigen. Dann später ist es aber immer mehr aus dem Ruder gelaufen. Und irgendwann haben sie angefangen, ihn am Boden zu fixieren.
Also
Sie sind die Polizisten. Mhm. Am Boden zu fixieren.
Und weiß man, was da passiert ist? Oder einfach nur so ausgeartet halt?
Es ist nicht genau beschrieben. Also okay. Es ist anscheinend dann einfach wieder mehr aufgekocht.
Also was schon beschrieben ist, ist, dass Wager halt seinen Freund umarmt hat. Mhm. Und dass die Polizei dann gesagt hat, na, also keine, jetzt gehen sie weg davon sozusagen. Also,
ja, aber es ist nicht genau bekannt, wieso es dann wieder mehr Aggression gab. Auf jeden Fall ist es dann so passiert, dass sie ihn dann wieder fixiert hatten. Und dann waren es, glaube ich, irgendwie 4 Polizeibeamte, die ihn am Boden fixiert haben und auf ihm drauf gestanden sind. Und aus irgendeinem Grund ist ein Rettungssanitäter auf ihm drauf gestanden. Und ein Notarzt ist einfach daneben gestanden und hat nichts gemacht, während die alle einfach ihn am Boden fixiert haben. Wow. Und das Ding ist, dieser Mann hatte anscheinend einen Herzfehler und hat im Laufe dieser ganzen Sache einen Herzinfarkt erlitten. Und während dieser 8 Minuten, wo er am Boden fixiert wurde, hat er sich in den letzten 5 Minuten einfach nicht mehr bewegt. Und sie sind trotzdem auf ihm drauf geblieben. Und natürlich, wenn du einen Herzinfarkt hast und jemand blockiert dir die Atemwege und ja, also es ist offensichtlich, dass das schlecht ist, dann wurde er mit als regungsloser Körper auf eine Trage gehievt. Und ich meine, bei diesem Punkt war es einfach dann natürlich schon zu spät, der Typ war einfach tot.
Ja. Und sie haben ihn auch runterfallen lassen von
der sie haben ihn von der Trage runterfallen lassen. Ja. Also einfach komplett absurd. Und diesen Trend werden wir jetzt öfters sehen bei diesen Vorfällen. Aber das Polizeiprotokoll war einfach komplett falsch, hat die Fakten komplett falsch dargestellt. Und der einzige Grund, warum dieser Fall dann wirklich echt ans Licht gekommen ist, ist, weil jemand aus seiner Wohnung das gefilmt hat, was passiert ist, was wirklich passiert ist. Und das finde ich eben auch bemerkenswert, dass das Polizeiprotokoll einfach komplett falsch war. Und dass diese Beamten und Sanitäter und Ärzte sogar ihre Vorgesetzten einfach angelogen haben, wie sie ihnen erzählt haben, was wirklich passiert ist. Und das hat eben auch der Vorgesetzte des Notarzts einfach öffentlich gesagt, dass er das verrückt fand, dass er ihn einfach direkt ins Gesicht angelogen hat. Das wurde dann dieser Richter, der Richter, der das dann behandelt hat, hat diese Fixierung als rechtswidrig ich weiß nicht, wie man das sagt, als rechtswidrig
erklärt.
Ja.
Erklärt. Die Notärzte und also der Notarzt und die Beamten, die dafür zuständig waren, haben aber nur eine milde Strafe bekommen. Und ein lustiges Tidbit, unser ehemaliger Lehrer, Damien Agbogbe, war einfach mit seiner Schulklasse bei diesem Urteil.
Wahnsinn.
Ja, und das ist einfach ein Lehrer, der uns unterrichtet hat. Und anscheinend hatte der auch eine Erfahrung mit Polizeigewalt in Österreich.
Ja, das ist absurd, er ist der einzige schwarze Lehrer auf unserer Schule.
Ja.
Und er hat eine Erfahrung mit Polizeigewalt.
Anscheinend hat er das. Ich finde es wild, das so zu erfahren. Ich wusste nicht, dass er, also das hat er uns nie erzählt.
Ja, deswegen geht er, glaube ich, auch mit so vielen Klassen zu.
Ich meine, macht komplett Sinn. Ja. Und ich finde das auch ziemlich cool von ihm. Dass er mit Schulklassen zu diesen Urteilen geht. Auf jeden Fall fand ich das interessant, ihn einfach auf einem 8 Jahre alten Artikel einfach zu sehen.
Ja.
Gut. Der nächste Fall ist Bakari J. Das ist ein Mann, der einfach in einer Lagerhalle von Vega-Polizisten gefoltert wurde. Der Typ wurde einfach krankenhausreif geprügelt in einer Lagerhalle, okay?
Wahnsinn.
Das ist some Spec-Ops-Shit, Mann. Das ist einfach krank. So, könntet ihr jetzt mal ganz ehrlich, könntet ihr euch vorstellen, dass einfach ein paar Vega-Polizisten in eine Lagerhalle fahren und dort einfach einen Typen krankenhausreif prügeln?
Den Schädel brechen. Ich meine,
das ist schon absurd, oder?
Ja.
Das ist einfach Wahnsinn. So Guantanamo-Shit. Ich meine, man sieht das so in Cop-Movies, aber dann passiert das einfach in echt. Und das sind einfach echte Menschen.
Ja, also und, ich habe mich schockiert, als ich das erste Mal gehört habe.
Die Namen sind verändert, aber um den Leuten mal ein Gesicht zu geben, wir reden jetzt über Thomas. Und dieser Thomas hatte anscheinend ein intimes Verhältnis mit einer Arbeitskollegin, die für Frühpensionierungen verantwortlich war. Mhm. Und hier ist ein kleiner E-Mail-Austausch zwischen ihr und ihm. Sie schreibt ihm: Hallo Thomas, ich wünsche dir einen guten Morgen. Eigentlich müsstest du schon, während ich gefrühstückt habe, Schluckauf gehabt haben. Hast mir den Morgen total versüßt. Thomas schreibt zurück. Das sind offizielle Work-E-Mails. Hallo Michaela, das hast du sehr schön geschrieben. Ich möchte mich auch für deine Gegenwart und für die Zeit, welche du mit mir verbracht hast, bedanken. Das war sehr nett und ich würde das gerne nach deinem Urlaub wiederholen. Und das sind die non-spicy E-Mails. Anscheinend gab es auch wesentlich explizitere, die halt aus Gründen der Privatsphäre nicht veröffentlicht wurden. Mhm. Aber anscheinend gab es einfach da ein intimes Verhältnis. Und das ist eben der Mann oder einer von den Männern, der diesen Typ krankenhausreif geprügelt hat.
Wahnsinn.
Und was passiert ist, ist, der Typ, nach diesem Vorfall, ist in Frühpension gegangen. Und das wurde genehmigt von der Beamtin, die eben die Frühpensionierung macht. Und aber natürlich auch von dem Vorgesetzten. Das heißt, die Belohnung dafür, dass er einen Typen einfach im Endeffekt brutalisiert hat, ist, dass er in Frühpension ging.
Und den Rest seines Lebens.
Der ist jetzt in Frühpension.
Ganz kurz.
Aber warte, es geht noch weiter.
Nein, ganz kurz. Wenn wir sagen, in einer Lagerhalle verprügelt, heißt es nicht, er war zufällig in der Lagerhalle und er ist
sondern
ausgegangen.
Sie haben ihn hingebracht.
Sie haben ihn zum Flughafen gefahren, wo er hätte wo sie ihn abschieben wollten. Dann hat er zum Kapitän gesagt, ich habe zwei Kinder und eine Frau hier, ich konnte mich von denen nicht verabschieden. Der Flugkapitän hat gesagt, na gut, den schiebe ich nicht ab, das ist ja unmenschlich. Und dann haben sie ihm gesagt, das ist dein letzter Tag auf Erde, sozusagen, du wirst sterben. Dann hat der Bakari J. gefragt, kennst du Hitler? Okay, Bakari hat gesagt, nein, aber ich habe gehört, er hat 6 Millionen Juden umgebracht. Der Polizist hat ihm gesagt, du wirst der 6 Millionen und Erste, ich hasse Schwarze und Juden. Und dann haben sie ihn in diese Lagerhalle gefahren.
Also.
Und dann einfach fast umgebracht. Und dann haben sie ins Krankenhaus gefahren und gesagt, besser, er stirbt im Spital. Nur, dass wir im Klaren sind, was es heißt, in einer Lagerhalle von Vega-Polizisten einfach brutal. Einfach.
Diese Typen waren einfach mad, dass sie ihn nicht abschieben konnten und dass es jetzt extra Papierkram für sie sein würde. Und dann waren sie einfach so, jetzt in eine Lagerhalle und wir bringen ihn um.
Ich glaube nicht, dass das der Grund war.
Na,
ich glaube, das war einfach Prejudice und.
Ja, sie ist komplett. Komplette Rassisten,
Rassismus.
Auf jeden Fall, dieser Typ, nachdem die BVA, die Versicherungsanstalt, die zuständig ist für die Beamten, gesagt hat, er ist komplett geeignet für den Einsatz im Innendienst,
Wahnsinn.
Haben sie ihn in Frühpension geschickt, verständlicherweise.
Trotzdem, sie waren so, ja, trotzdem.
Also die BVA hat die aus die Empfehlung abgesprochen, so he's fit to serve, kein Problem. Und dann war sie so, er hat Rückenprobleme. Frühpension. Gut.
Ein weiterer Grund, wieso es staatsunabhängige Kontrollinstanzen geben sollte. Ja. Weil da merkt man einfach, dass an dem System irgendwas nicht stimmt, ja, wenn so jemand noch Frühpension bekommt. Unglaublich.
Und obwohl er Frühpension hat, obwohl er anscheinend so schwer beeinträchtigt ist, leitet er trotzdem so eine kleine Selbstverteidigungsgruppe, hauptsächlich für verängstigte Bürger und verängstigte Frauen. Ihr kennt eh solche Selbstverteidigungskurse, ja, wo er halt mit Leuten so auch Kampfkünste und so ausübt, wo man sich fragen könnte, okay, so unfit kann er nicht sein, wenn er sich da ein paar Hunderter pro Monat dazu verdient. Und es gab dann auch eine Anklage wegen einer Frau, die ihn der Vergewaltigung beschuldigt hat, aus einer von diesen Gruppen.
Wie ist das jetzt mit seiner Frühpension? Ist der nach wie vor in Frühpension einfach?
Ich glaube, es ist noch happily ever. Nein, das wurde dann schon zurückgenommen, als das Ganze, die wurden dann gefeuert alle, als das Ganze mehr mediale Aufmerksamkeit gekriegt hat. Aber Anfang,
auch nur dann.
Am Anfang wollten sie alles komplett vertuschen.
Ja.
Auch intern natürlich. Und
Wahnsinn. Die Story geht sogar noch weiter. Ein anderer, einer von den anderen, der die Lagerhalle aufgesperrt hat und ihnen zugeschaut hat, also praktisch ein Unterstützer der Folter, Karl Mahrer, der damalige Polizeichef, der sehr stark darauf gepocht hat, dass einfach bei ihm alles transparent abläuft und dass diese Leute einfach komplett gefeuert werden sollten, falls es da irgendeine Art von Polizeigewalt gibt, wollte diesem Typ eine Beförderung beschaffen, nachdem er nach 8 Monaten Suspendierung wieder zurück im Dienst war. Und dann war irgendjemand im Innenministerium, ein Whistleblower, so, okay, dieser Typ war einfach involviert im größten Polizeiskandal in der Geschichte der Republik. Der kann jetzt nicht einen Führungsposten annehmen. Was passiert hier?
Ja.
Und Karl Mahrer hat dann der damaligen Innenministerin Mikl Leitner geschrieben, so oft in die Richtung so, ja, aber der hat jetzt schon seine Fehler eingesehen und das ist jetzt schon alles ziemlich lange her. Er hat auch seinen Fehlern gelernt. Und sie hat dann Gott sei Dank gesagt, nein, also das ist ein bisschen zu weit.
Also so fragwürdig ich die Mikl Leitner finde, aber das ist ein Statement hinter dem.
Ursprünglich haben die Polizisten auch einfach seine Aussagen bestätigt und haben Geständnisse abgegeben. Dann wurden die 3 Polizisten entlassen, die ihn geschlagen haben. Und dann haben sie einfach per Kronenzeitung, ja, natürlich druckt so ein Blatt sowas ab, haben sie das Ganze zurückgenommen und gesagt, nein, er hat sich die Wunden selber zugefügt. Und wenn ihr könnt Bakary J googeln, okay, und ihr werdet das Foto sehen davon, wie sein Auge, wie sein Gesicht ausgesehen hat. Ich glaube nicht, sowas kann man sich nicht selber zufügen. Es ist einfach absurd.
Oder den sehr starken Willen. Naja. Auf jeden Fall ist da einfach wieder auch dieses Element von, wir geben einfach eine komplette Falschaussage und erst, wenn wir checken, okay, wir kommen da nicht raus und wir müssen jetzt ein Geständnis abliefern, liefern wirklich ein Geständnis ab. Und das finde ich einfach sehr erschreckend, dass diese Sachen praktisch nur auffliegen, weil die Leute ertappt werden. Und ja, das finde ich eben, das ist nochmal so eine Sache, wo man dazu sagen müsste, so, hey,
staatlich unabhängige da müsste es eine
Kontrollinstanz geben. Punkt. Weil, wie hirnrissig es ist, dass die Leute, die kontrollieren, nicht kontrolliert werden.
Ja.
Und sich nur gegenseitig kontrollieren.
Ja. Ja. Und nur um das, ich will das jetzt wirklich nicht mehr weit aufrollen, aber ich finde, es sollte die Aufgabe der Polizisten sein und Polizistinnen, die sich mit genau sowas nicht identifizieren, auch sowas zu fordern.
Total. Und
dieses, ich identifiziere mich damit nicht, ich will nicht Teil von sowas sein, auch praktisch ja zu einer Wirkung zu machen und nicht nur irgendwie sich zu distanzieren und zu sagen, ja, disgusting, ist logisch, dass das disgusting ist, aber solche Dinge sollten einfach nie passieren und sie sollten auch nicht einmal passieren müssen, dass es klar ist, dass Änderungen nötig sind. Also da braucht es einfach Änderung.
Der nächste Fall, Markus Omofuma, wurde abgeschoben in 1999. Und als sie, er hat anscheinend rebelliert, als sie ihn abschieben wollten und ins Flugzeug schieben wollten. Also haben sie ihn einfach komplett gefesselt und einfach seinen Mund komplett zugeklebt mit Klebestreifen. Und
die Nasen auch.
Seine Nasenlöcher anscheinend. Und seine Füße, also wirklich einfach so wie eine Leiche transportiert. Einfach, er konnte sich überhaupt nicht bewegen. Hm. Und dann haben sie ihn an den in den Flugsitz angeklebt.
Angeklebt?
Ja. Und dieser Typ ist dann erstickt.
Im Flugzeug.
Mhm. Ja. Weil sie seine Nasenlöcher zugeklebt haben. Und das ist auch wieder nur deswegen, weil der Verteidiger von der Familie darauf gepocht hat, dass zwei holländische Touristen, die auf diesem Passagierflugzeug drauf waren, als Zeugen aussagen sollten. Und das war ursprünglich eigentlich gar nicht erwünscht und wurde nur wegen dieses Beharrens, überhaupt nur wegen dieses Beharrens passiert. Und ich habe mir dann die Aussagen von diesem Polizisten angeschaut und es ist halt irgendwie wirklich komplett absurd, bei dem Richter aussagen, weil es ist so in die Richtung, ja, nein, also ich habe eigentlich keine Ausbildung in die Richtung, Leute abzuschieben, aber ich habe da schon viele gemacht und ich kenne mich da schon gut aus. Und nein, ich hätte dem nicht die Nasenlöcher zugemacht. Und außerdem war da für mich nicht zu erkennen, ob der jetzt einfach aggressiv ist oder ob es ihm schlecht geht. Das kann ich ja nicht wissen, wenn er da so ist. Und irgendwie so, und auch, dass er so ist, so, nein, ich habe da schon viel Erfahrung gemacht. Ich hätte ihm nicht die Nasenlöcher zugemacht. Er ist tot, so.
Aber du hast es gemacht.
Er ist gestorben, so. Obviously hast du es gemacht. Der Typ ist gestorben. Und einfach dass du einfach anscheinend komplett unausgebildete, so Wappler-Cops da einfach hinschickst, um Leute abzuschieben und das Leben zu zerstören.
In seiner Lunge gefunden. Natürlich hast du es ihm zugeklebt, Mann.
Ich meine, das ist schon verrückt.
Klebstoff in seiner... Das heißt, sie haben Flüssigkleber verwendet? Nein.
Klebstoff vom Tape ist in seiner Lunge gewesen, weil er natürlich halt
und
hyperventiliert
hat. Das waren jetzt auch nicht irgendwelche super aggressiven Jungcops, die einfach auf Suche von Action waren, sondern es waren einfach irgendwelche so Meidlinger Wappler-Cops, die
unerfahren.
Nicht unerfahren, sondern einfach Vollidioten, die einfach keine Ahnung hatten, was sie da machen und irgendwelche Leute abschieben.
Kein Respekt für sein Menschenleben.
Ja, gut.
Wahnsinn.
Das war halt auch crazy.
Wahnsinn.
Und das nächste, auf das wir zu sprechen kommen wollen, was Polizeigewalt ist, jetzt nicht an einen Flüchtling oder Sondergleichen, sondern einfach generelle Polizeigewalt. Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in einem vielleicht habt ihr den Fall schon mal gehört, ich habe schon mal von ihm gehört. Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in einen Supermarkt eingebrochen. Ja, das hab ich. Ein Polizist ist ihm nachgelaufen und hat ihm aus 2 Meter Entfernung in den Rücken geschossen. Er ist dann an den Wunden erlegen und ist gestorben.
Ja.
Darauf war die öffentliche Aussage von... zuerst war Public Outrage. Und der Polizist hat im Laufe von den Ermittlungen dann auch 8 Monate bedingt bekommen. Was ich auch immer verrückt finde, ist, dass diese Polizisten danach wieder Polizisten werden. Der Typ hatte 8 Monate bedingte Haft.
Die Leute sollten
sofort ihren Job verlieren. Und dann ist er wieder Polizist geworden.
Ja.
Ja.
Dieser Typ hat jemanden umgebracht. Wieso darfst du überhaupt wieder Polizist werden, nachdem du...
Und aus zwei Metern Entfernung, du kannst nicht mal irgendwie versuchen zu verantworten, dass sich der Typ verschossen hat. Oder erstens mal, okay, es ist ein Einbruch, es sind keine Menschen in Gefahr, wieso würdest du überhaupt eine Schusswaffe zücken? Und zweitens, aus 2 Metern Entfernung?
Und das Verrückte ist auch, eine der offiziellen Aussagen war, wenn du alt genug bist, um wo einzubrechen, bist du alt genug, um zu sterben.
Das war eine offizielle Aussage?
Ich weiß nicht mehr, von wem es war, aber es war...
Ich glaube, es war die damalige Innenministerin. Aber ja.
Was?
Ja.
Wieso, und ganz kurz, wieso darfst du, ich wusste nicht, dass das ein Ding ist, dass du wieder Polizist werden darfst, nachdem deine Straftat
andere beginnt. Leute. Andere Leute haben ein Leumundszeugnis, ja. Dass du einfach keinen Job mehr kriegen kannst.
Ist das möglich?
5 Jahre für gewalttätige Straftaten, teilweise 10 Jahre lang ein Leumundszeugnis.
Wie können die Leute nachher wieder Cops
finden
werden?
Keine Beruf. Ja, ja,
teilweise lebenslang. Es kommt auf die Tat.
Also okay. Sehe ich das richtig, dass wenn du einfach eine Straftat begehst, du danach trotzdem einfach auf entspannt Polizist werden kannst?
Ja. Rein rechtlich gesehen nicht. Aber Das ist halt genau. Ja. Das ist halt
was
eben
heißt das? Wieso dürfen die dann wieder Polizist werden? Ich verstehe das nicht.
Weil es sich rausargumentiert wird, weil der Staat, der das Recht enforcen sollte, auf der Seite vom Staat ist. Und genau da liegt wieder das Problem.
Auf jeden Fall eine andere verrückte Sache, die auch noch passiert ist. Sie haben der Mutter von diesem Kind einfach das blutige Gewand in der Post zugeschickt.
Hier, nimm deinen toten Sohn.
Wie verrückt ist das, dass die einfach der Mutter das Gewand in der Post einfach schicken, von wo ihr Sohn drin erschossen wurde.
Das ist eine Sache, davor hütet sich jede organisierte kriminelle Organisation. Das machen nicht
Das macht nicht mal die Mafia.
Das ist einfach so ein sick practical joke.
Das ist einfach
straight Mafia shit. Ich meine, in diesem Fall war es einfach nur ein extremes Fauxpas von der Justiz.
Like, who signs off on that?
Das
werden absurd. die Polizisten ja nicht selbstständig gemacht haben, sondern da war irgendwer so, ja, das muss rechtlich gesehen, ist das Besitztum?
So einfach so denkt so, hey, wohin schicken wir gerade diese blutigen Kleider?
Ja.
Wer ist diese...
Das ist nicht eine Person, die da irgendwas ändern könnte, sich denkt,
hey, wie wär's, wenn wir das nicht machen?
Ja. Und die Frau hat dann eben auch, also die Mutter hat ein paar tausend Euro bekommen, Entschädigung, und hat keine Bestattung für ihren Sohn bekommen. Die hatte halt finanzielle Probleme, hat keine Bestattung für ihren Sohn bekommen, hat keine Therapie bekommen für ihren anderen Sohn, der dort traumatisiert wurde.
Kari J. zum Beispiel auch, der musste seine eigene Therapie zahlen. Und die Therapeutin war dann so nett, ihm zu sagen, ich helfe dir sozusagen gratis und ich helfe dir allgemein mit dem Leben. Der musste auch 10 Jahre warten, bis er Entschädigung gekriegt
Und hat. Der Grund dafür, dass sie die Bestattung nicht übernommen haben, war dadurch, dass es sich um einen fahrlässigen fahrlässige Tötung handelt und keine absichtliche, können wir da keine Bestattungskosten
annehmen. 2 Meter Entfernung.
Fahrlässige Tötung?
Fahrlässige Tötung.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, ob er, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er die Waffe rausgezogen und wollte, das wissen wir nicht. Aber ich werde jetzt nicht sagen, dass er ihn ermorden wollte.
Ja, ey, aber bestatten.
Okay. Trotzdem, aus 2 Metern Entfernung, du ziehst in 2 Metern Entfernung keine Long-Range-Schusswaffe. Das macht einfach hinten und vorne keinen Sinn.
Nein, natürlich ist das absurd. Ich sag nur, ich weiß nicht, ob
er ihn töten wollte. Gut, trotzdem, aber dann diese kleinen zusätzlichen Infos wie, wir schicken der Mutter das Gewand ihres toten Kindes.
Okay, aber das war nicht wegen der Polizei, das war die Justiz.
Es ist einfach als Gesamtes so eklig.
Das Gesamtbild davon, dann finanzierst du ihr doch, das ist das Geringste, was du tun kannst.
Dass sie in ihrer Community dafür geoutet wurde.
Was?
Dass sie jetzt so das Image von dieser verbannten Mutter hat und niemand will mit ihr reden, weil sie wird so als Rabenmutter angesehen, weil er halt dort eingebrochen ist. Und sie wurde so gebrandet als diese Frau, die versucht dadurch einfach monetären Gain zu kriegen, weil sie die Bestattungskosten wollte. Und ich finde das verrückt, dass das einfach durchgegangen ist. So, der Staat ist im Endeffekt komplett ruthless mit dieser Frau umgegangen, dessen Kind halt irgendwie ermordet wurde. Ja. Und das ist okay. So, niemand kennt die.
Ja, noch ein kleiner Nachtrag zu Markus Omofuma, nur ganz kurz. Falls ihr heute beim Platz der Menschenrechte wart, dort unten U2 Museumsquartier, ist ein Denkmal für ihn. Diese kleine schwarze Säule sozusagen, die dort steht.
So eine viereckige Säule.
Genau, auf der leider auch Leute rumgeklettert sind, weil sie wahrscheinlich nicht wussten, was genau das ist, weil das auch irgendwie nicht so publiziert wird. Aber das ist das Markus Omofuma Denkmal. Der Platz der Menschenrechte wurde, soweit ich das verstanden habe, auch benannt nach, sozusagen in Andenken an seinen Tod. Und das heißt, genau, bitte nicht draufklettern auf sein Denkmal.
Nächstes Mal, wenn ihr dort vorbeigeht, dann, ja.
Nur um nochmal diese Sachen jetzt, in Anbetracht dessen, dass wir schon alle 4 Geschichten jetzt aufgewertet haben, Was ich finde verrückt ist, ist, dass in jedem von diesen Geschichten zwei Sachen sehr stark herausstechen. Erstens, die Polizisten haben einfach gelogen und haben erst dann die Wahrheit erzählt, wo sie bemerkt haben, dass sie die Wahrheit erzählen müssen, weil die Beweislage gegen ihnen erdrückend ist.
Ja.
Und zweitens, sie wurden immer auf politischer Ebene gedeckt.
Ja. Ja.
Und das ist etwas, wo wir sagen könnten, okay, eigentlich passiert das ja bei uns nicht, aber anscheinend passiert es einfach auf extrem blatanter Ebene.
Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass diese Leute afrikanische Migranten sind, ja, afrikanische Flüchtlinge. Sind alle Schwarze, und wenn man sagt, okay...
Naja, dann ist es nicht schwarz.
Na eh, aber Omofuma, Bakari, J...
Der 14-Jährige war auch in einer Flüchtlingsfamilie. War halt nicht schwarz, aber ja, gut.
Oh, ich dachte, das waren Österreicher.
Nein, die Gewalt gegen Schwarze und auch gegen Flüchtlinge, das ist in Österreich, sag ich mal, weiter verbreitet, weil wir einfach mehr Flüchtlinge haben. Aber wenn man sagt, okay, Black Lives Matter als Bewegung in Österreich hat nicht wirklich, ist nicht wirklich handfest, sind das solche Fälle, die uns irgendwie vor Augen führen, okay, ist es eigentlich, die Bewegung eigentlich sehr wohl.
Ja.
Die Frage ist natürlich...
Ich finde es deswegen unpassend, weil... wenn wir für Black Lives Matters auf die Straße gehen, dann gehen wir halt für Black Lives Matters auf die Straße und nicht für Polizeigewalt in Österreich.
Eben, ich finde, heute bei der Demo internationale Solidarität zu zeigen, ist gut. Und Black Lives Matter zu einem Thema in Österreich zu machen, ist auch sinnvoll. Die Frage ist nur natürlich, ob das Ganze verwendet wird, um zum Beispiel mehr auf... Niemand kennt diese Fälle. Wir kennen diese Fälle auch nur... weil
Florian Klenk.
Ich glücklicherweise Florian Klenk auf Twitter folge und er diesen Thread gepostet hat. Ich
liebe diesen Typen.
Aber komm zu uns, Florian.
Allein der Fakt, dass heute so viele Leute bei einer Black Lives Matter Demonstration gegen Polizeigewalt gegen Schwarze Leute auf einem Denkmal von einem Schwarzen, der durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist, rumgeklettert sind, zeigt, dass diese Fälle mehr mediale Aufmerksamkeit brauchen, weil sie auch eine Geschichte von Korruption, von Gewalt gegen Schwarze, gegen Minderheiten in Österreich aufzeigen. Und das hätte mehr thematisiert werden können.
Bei dieser Demonstration.
Und wie viele Fälle werden einfach deswegen, weil nicht jemand drauf geht und weil es nicht dokumentiert wird und weil der Core-Geist so stark ist und weil man sich einfach sehr stark decken kann, einfach überhaupt nicht behandelt.
Yeah.
Ich habe zum Beispiel, nicht eine persönliche Erfahrung, aber mein Bruder war befreundet mit einem Flüchtling, und er hat einfach ihnen persönlich erzählt, Polizisten kommen zu ihm hin und sagen ihm so, du hast hier nichts zu suchen, es ist 21 Uhr, geh nach Hause, du hast eine Ausgangssperre.
Ja.
Und sowas ist halt einfach, von sowas hört man nicht. Und es passiert, die gehen einfach zu Flüchtlingen hin und machen random Kontrollen, hasseln sie, sagen ihnen, sie gehören nicht her. Und das ist doch verrückt.
Ich hab in einem Heim gearbeitet als Zivi für ehemalige Sträflinge. Und man kriegt einfach... komplett mit, dass die Behandlung von den österreichischen Insassen und den Schwarzen einfach komplett anders ist. Also ich hab Erfahrungsberichte dort gehört von Leuten, mit denen ich mich halt unterhalten habe, die gesagt haben, ja, sie wurden in die Zellen geschmissen, sie wurden ignoriert tagelang, sie haben überhaupt irgendwie keine Pflege gekriegt, niemand hat sich um sie gesorgt. Die Österreicher waren alle so, ja, ich war halt im Häfen, es war halt... Essen war scheiße.
Ach, ja.
Ja, hab in eine kleine Latrine pinkeln müssen, aber sonst war es eh okay. Ja, und es ist einfach, anscheinend ist es etwas an der Polizei, dass einen bestimmten Typ anzieht, der halt so vorgeht gegen...
Ich glaube, es ist auch prinzipieller Rassismus.
Ja, prinzipieller Rassismus ist in Österreich ein Problem, das eigentlich wirklich weit verbreitet. Es ist eigentlich...
Ja, immer so.
Ich glaube, es fällt uns auch nicht so sehr auf, weil wir irgendwo uns
in einer Blase bewegen.
Ja, und wir haben auch einfach zum Beispiel nicht so viele Schwarze in Österreich. Jetzt mit der Flüchtlingskrise hat man es viel mehr mitgekriegt, weil einfach viel mehr Flüchtlinge zu uns gekommen sind und dieser Rassismus viel mehr irgendwie auch durch die FPÖ zum Beispiel an die Oberfläche gekommen ist. Aber das muss man mehr thematisieren.
Ich finde auch deswegen, dass das Black Lives Matter halt einfach, es müsste halt für uns eine andere Bewegung geben. Weil es für uns halt nicht Black Lives Matter ist, sondern einfach jegliche, einfach prinzipiell rassistische Ausschreitungen
gegenüber
anderen, also nicht Österreichern einfach. Und in Österreich ist es halt einfach so, dass es extrem viele verschiedene Arten von
und genau, Schwarze. Es geht trotzdem weiter. Man muss vorsichtig sein, weil die Black Lives Matter Bewegung jetzt irgendwie umzupolen.
Nein, das meine ich gar nicht, sondern dass es einfach hier es eine andere Bewegung gibt.
Nicht, dass es eine
andere Bewegung gibt,
vielleicht einfach gar nicht. Vielleicht, dass einfach die Ziele andere sein müssen. Oder dass wir die Ziele nicht ganz eins zu eins auf Österreich umlegen
können. Das Ding ist, wir haben kein politisches Kapital in Amerika. Ich habe heute jemanden gesehen mit einem Anti-Donald Trump Schild und ich habe mir gedacht, okay, was...
Why would you do that?
Erstens, jeder hier hasst Donald Trump und zweitens, was versuchst du damit zu bewirken? Du hast kein politisches Kapital.
Für Österreicher, ist ein Fan von Donald Trump?
Für Österreicher sehr wohl, aber ich finde, du kannst sagen, okay, internationale Solidarität und wir setzen uns ein für Rechte von Schwarzen, aber wie können wir das sozusagen, und das einfach als allgemeine Message, und das ist natürlich das Richtige. Und die Frage ist, wie können wir das konkret mobilisieren, um auch wirklich wirksam zu sein? Weil es einfach nur zu schreien und auf den Protest zu gehen, das tut nichts. Ja, das ist Aufmerksamkeit, die generiert wird, die irgendwo eh schon existiert. Und die Frage ist, okay, in Amerika existieren diese Proteste, damit die Polizisten festgenommen werden, damit systemische Polizeigewalt nicht mehr irgendwie ein Alltagsgeschehnis ist. Okay, können wir das in Österreich auch machen? Können wir sagen, okay, die Polizisten sollen neu verurteilt werden?
Ja,
sie sollen nicht mehr in Pension sein.
Eine Zielrichtung.
Die Leute wie Bakary J sollen faire Entschädigungen kriegen. Genau.
Bodycameras, unabhängige Kontrollinstanzen.
Dass einfach solche wirklichen Anschuldigungen ernst genommen werden von Leuten, die diskriminiert wurden. Und nochmal, vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, der Fakt, dass diese Leute, die diese kriminellen Akte vollzogen haben, jedes Mal von einer gewissen Partei gedeckt wurden, der ÖVP. Und ich finde, das ist auch ein bisschen, ich meine, die ÖVP wird ein bisschen vom Durchschnittsbürger als so saubere Partei für den Bürger
gesehen. Bisschen harmlos.
Harmlos, Sebastian Kurz. Aber das ist einfach ein harter Fakt. Das Innenministerium hat da jedes Mal diese einfach absolut ekelhaften, teilweise Mörder gedeckt.
Yeah. Und man muss,
und da muss man sich auch jedes, da muss man sich auch ein bisschen fragen, so, ist da vielleicht mehr dahinter?
Die größte Polizeigewerkschaft ist auch christlich-sozial. Es ist auf jeden Fall verstrickt. Das kann man nicht abstreiten.
Ja, Lenny.
Ja?
Ja.
Du ÖVP-Wähler.
Gut, das ist nicht gibt wahr. Es noch abschließende Kommentare, weil sonst sind wir eigentlich bei weitem bei der längsten Folge angekommen, die wir hier aufgenommen haben. Finde
ich
auch gut
so, by the way. Ja. Ich hoffe, ihr, keine Ahnung, wollen wir irgendwie sowas machen, so alle, die jetzt noch zuhören, sollen irgendwas kommentieren.
Alle Leute, die jetzt noch zuhören, ihr bekommt gratis Merch.
Das stimmt nicht. Das ist nicht
aber,
wahr.
Wenn ihr diesen Code eingibt,
XYZ1234,
dann kriegt ihr 5% off Merch.
Ja, das, okay.
Das können wir machen, oder?
XYZ1234. Minus 5%.
Das muss noch passieren. Okay. Kommentiert das auf dem neuesten Instagram-Post.
Jetzt ist es passiert.
So. Okay, in dem Sinne, egal ob bei Demonstrationen, während des Spendens oder während des sich selbst und andere Bildens, wir hoffen, dass ihr weiterhin den Spritzwein zum Frühstück konsumiert.
Googelt.
Dem Sinne, alles Liebe. Bleibt stark, bleibt sicher, bleibt gesund. Wir lieben euch. Auf Wiedersehen.
Bussi.
Bye.